Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Kapitel 2: Die Akademisierung der Schönbergschule. Vierter Teil: Ein Diener des Schöpfers. Der Schönbergschüler Hans Swarovski.
3. Juni 1957. Lieber Erwin, ich habe dich leider vor deiner Abreise nicht mehr erreicht, aber da du ja in Zürich bist, kannst du mir noch eher helfen, als du es von Wien aus gekonnt hättest. Meine Presse, manchmal muss man leider auf sie geben, ist erschienen und ich werde dir eine Fotokopie in den nächsten Tagen zusenden. Hilda Güldens lieber Mann, Herr Herrmann, spricht in Zürich mit dem dortigen Decker-Chef, Herrn Rosengarten, wegen der 3. Sinfonie von Gustav Mahler. Er will ihn unbedingt gewinnen, mit mir und den Philharmonikern die Aufnahme zu machen. Ich bitte dich nun, gib Herrn Rosengarten meine Presse und sprich mit ihm, wie es dir von Herzen kommt. Der Dienst ist diesmal sicher nicht nur mir getan, sondern auch dem, in dessen Zeichen wir uns ja vereinen, Mahler. Ich spüre, dass das Stück nun beim Wiedermachen aus mir fließen würde. Tu also bitte dein Bestes und bekunde auch das Interesse der Malergesellschaft, das ja hoffentlich da ist. Heute hörte ich die 1. Sinfonie von Mahler von Herrn Marcel, einem Pulttänzer von erstaunlichem Gedächtnis. Leider ganz fremd der Materie. Alle Zäsuren, die nur dem reinlichen Nebeneinander dienen, sind taktelange Pausen. Alle Crescendi und Diminuendi, die bloß espressivo sagen wollen, sind wie von der singenden Säge. Hui, hui! Das Scherzo in einem rasenden Tempo, immer auf irrsinnig schnelle 3 durchgeschlagen, ohne jeden Stampfercharakter und so weiter und so weiter. Schade. Denn das Auffällige des Dirigenten macht die Aufführung auffällig. Im Sacre de Printemps ist er dann in seinem Element. Pult Rock'n'Roll. Von dieser Seite kann man aber Mahler nicht angehen. Ich will keine Verdienste schmälern, aber alles war wie ein Negertanz am Mannbarkeitsfest. Im Winter wird er die 2. Mahlers im Abonnement machen, während ich leer ausgehe, trotz meinem doch dem Konzerthaus ehremachenden Erfolg. Ich grüße dich herzlich und danke dir im Voraus. Immer dein Hans.
In dem Brief an Erwin Ratz nimmt Hans Swarovski dezidiert Bezug auf die musikalischen Prinzipien der 2. Wiener Schule.
Der Einblick in die rein innermusikalischen Prozesse.
Durch strenge Auswahl wird jedes Virtuosentum ausgeschaltet, dem das aufzuführende Werk nicht Selbstzweck ist.
Der Komponist ist der beste Interpret. Man muss zurückgehen auf die Quelle. Und man muss aus der Quelle das Allerbeste und Treueste, vor allen Dingen das Treueste, zu machen suchen.
In einem Gespräch auf Ö1 im Mittagsjournal vom 14. September 1974 legt Hans Swarovski seine Auffassung vom Beruf des Dirigenten bzw. der Dirigentin dar.
Warum glauben Sie, ist der Beruf des Dirigenten in unserer Zeit ein besonders attraktiver geworden? Warum glauben Sie, kommt es so viel auf äußere Effekte bei diesem Beruf an?
Ja, das ist eine riesige Schweinerei, nicht wahr? Das ist heute ein optischer Beruf geworden. Die Menschen hören ja die Musik gar nicht mehr, sie sehen ja nur den Schlag. Die wesentliche Arbeit passiert in den Proben und der Dirigent ist vor allen Dingen nicht für das Publikum da, sondern für das Orchester. Das ist meine tiefe Überzeugung. Da gibt's überhaupt gar nichts dran zu mäkeln. In den Proben ist der Dirigent ungeheuer wichtig und wenn er nach den Proben, falls er genügend Proben gehabt hat, mit dem Stück fertig ist, dann braucht er nicht einen solchen Tanz zu vollführen, den wir jetzt hier alle Tage sehen können. Ein Dirigent muss das Tempo eines Stückes angeben, muss sehen, dass dieses Tempo beibehalten wird oder richtig geändert wird. Zu irgendetwas anderem ist er nicht wesentlich nötig. Dann kommen noch 1000 Dinge dazu, selbstverständlich, aber meiner Überzeugung nach lauter Dinge, die in den Noten stehen.
Wie Erwin Ratz nahm Hans Swarovski von 1920 an Unterricht bei Arnold Schönberg. Als dieser Wien wieder verließ, wechselte er zu Anton von Webern. Wie es dazu kam, dass er ein Schönberg-Schüler wurde, erinnert Hans Swarovski folgendermaßen.
Ich hatte meine Studien begonnen bei einem sehr bekannten Theoretiker älterer Schule, der mir ein fertiges Bild der musikalischen Vorgänge lieferte und mich mit Regeln und Anweisungen versorgte, die ich nicht mehr weiter durchdenken musste. Mein eingeborener Forschertrieb war unbefriedigt. Ich sagte mir, wenn es rechts so aussieht, gehst du nach links, und suchte Schönberg in einer Probenpause während der Einstudierung der Gurre-Lieder. Nochmal. Mein eingeborener Forschertrieb war unbefriedigt. Ich sagte mir, wenn es rechts so aussieht, gehst du nach links, und suchte Schönberg in einer Probenpause während der Einstudierung der Gurre-Lieder in der Wiener Staatsoper auf, um ihn zu bitten, mich als Theorieschüler zu akzeptieren. »Warum wollen Sie zu mir?« war seine erste Frage. »Weil ich bisher bei Herrn Stör studiert habe.« Schönberg lachte auf, schüttelte mir die Hand und freute sich sichtlich über ein von mir infolge der Leistungsfähigkeit meines Vaters angebotenes Honorar, das er in dieser Höhe offenbar noch nie bekommen hatte.
Einer der Schlüsse, den Hans Swarovski auch aus seiner Ausbildung zieht, klingt geradezu demütig.
Als Nichtschöpfer habe ich mich entschlossen, nicht ein Nachschöpfer, sondern ein Diener des Schöpfers zu sein. Überkompensationen mache ich auf meine Kosten und nicht auf die eines anderen. Das könnte man als Leistung ignorieren, wenn man nicht wüsste, um wie viel schwerer es ist, fremden Geist zu einem ihm adäquaten Leben zu bringen, anstatt ihn mit Eigenpersönlichkeit, mit einem Temperament, das uns zwanglos zur Hand ist, zu überfremden.
Demut fordert Hans Swarovski auch von seinen Schülerinnen und Schülern. Während seiner Lehrtätigkeit von 1946 bis zu seinem Tod 1975. Demut allerdings nicht seiner eigenen Person gegenüber, sondern den musikalischen Prinzipien, die er lehrte. Sein Schüler, der spätere Dirigent und Pianist Manfred Huss, erinnert sich.
Die rein handwerkliche Technik des Dirigierens nahm in Swarovskis Unterricht eher den geringeren Raum ein. Vorrang hatte eindeutig die Vermittlung einer analytisch und stilistisch fundierten Werkkenntnis, die gleichermaßen historisch wie im Sinne des Komponisten und beeindruckt von werkfremden Einflüssen allein aus einem ungetrübten Verständnis der Partitur eine Interpretation entstehen lässt. In gewisser Hinsicht war Swarovskis Unterricht zwar durchaus anti-autoritär, denn er erzog zu kritischem Denken, zu eigenständiger Erkenntnis, zu Nonkonformismus, zum Entlarven falscher Propheten und falscher Autoritäten, sozusagen ohne Ansehen der Person. Bei der Beachtung von bestimmten Grundsätzen aber war er absolut kompromisslos und forderte deren Respektierung. Ein Zuwiderhandeln war quasi sündhaftes Verhalten. Eine Verfehlung wider den Geist, zugleich aber auch eine persönliche Kränkung, die bei ihm Sicht und hörbare Empörung auslösen konnte. Es gab nur drei Lehrer an der ganzen Hochschule, die er gelten ließ. Er sagte, die einzigen, zu denen zu gehen es wert wäre, sind Mertin, Eibner und Ratz. Ich erinnere mich, dass es vor allem in der Dirigierabteilung sehr lustige Auseinandersetzungen gegeben hat. Swarovski war eine dominierende Figur unter den Lehrern.
In einem Anfang der 2000er Jahre geführten Gespräch mit Erika Hitzler und
Reinhard Kapp
erinnert sich
Konstantin Floros
an seinen Unterricht bei Hans Swarovski an der Akademie für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Also, ich kann mich noch erinnern an die erste Stunde. Hatte die romantische und konnte alles auf dem Klavier spielen und zwar sehr gut. Er war ein sehr guter Klavierspieler. Und er hat das gleich analysiert. Allerdings, ich kann mich noch genau erinnern. Ich liebte Bruckner sehr, die romantische kannte ich gut und eine der ersten Aussagen war, ja, Bruckner ist eigentlich kein richtiger Komponist. Nicht Komponist, sagte er, nicht? Er ist kein Symphoniker, aber er hat die Vis-Symphoniker. Er hat die Kraft.
Die Vis-Symphoniker wie die Vis-Komiker.
Offenbar, ja. Er war nicht so ganz, aber die Analyse war, wir hatten damals schon die kritischen...
Die Haas-Ausgaben.
Die Haas-Ausgaben. Das war schon die Ausgabe. Und er hat natürlich Taktgruppenanalyse gemacht, verwies auf die Harmonik immer wieder. Das war sehr genau. Die abrupten Ausweichungen, Modulationen, und das kannte er sehr gut.
Kam der Wiener Schulhintergrund zur Sprache oder wurde er deutlich?
Ja, ja, natürlich. Ich meine, es ging ja immer darum, den musikalischen Gedanken zu erfassen und nicht zu vergewaltigen.
Das war eine Formulierung, die Swarovski auch verwendet hat?
Ja, ich glaube schon.
Und hat er sich dabei auf Schönberg bezogen?
Nein, das hat er nicht. Aber ich konnte es nachträglich, natürlich.
Also war den Schülern damals bekannt, dass er Schönberg gekannt hat?
Ja, doch, doch, doch.
Das hat er schon erwähnt?
Ja, das hat er schon erwähnt, aber es stand nicht so stark im Mittelpunkt.
Und bei Swarovski auch keine Werke der Wiener Schule?
Nein, ich kann mich nicht erinnern. Das war das klassische Repertoire, das ging bis Mahler.
Sie sind für uns schon ein wertvoller Zeuge, weil wir kaum etwas erfahren können über die frühere Zeit von Swarovski als Lehrer. Wir kennen natürlich viele Leute, die in den letzten Jahren bei ihm gewesen sind.
Ja, ich gehöre zu den früheren Schülern. Ich glaube, er hat 47 oder so etwas angefangen. Ja, also in der Klasse war es so, es war nicht nur der theoretische Unterricht, sondern es gab Proben. Wie oft die Proben waren, kann ich mich nicht erinnern, aber mindestens einmal im Monat gab es so eine Probe mit dem Hochschulorchester. Und dann mussten wir alle dirigieren. Ich kam auch an die Reihe und musste dirigieren, da kam er zu mir und sagte, aber Sie dirigieren heute nicht zum ersten Mal.
Hat er über seine Bekanntschaft mit Richard Strauss gesprochen?
Ja, 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 sehr viel. Richard Strauss, das war ein wichtiges Thema. Karl Kraus kam sehr oft vor, Schönberg auch gelegentlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Terminus Struktur benutzt wurde, aber jedenfalls, das war ja der Sinn der Sache, der Sinn der Komposition.
Und was wurde stattdessen gesagt? Bau?
Ja, Bau, natürlich, sowas wurde gesagt.
Form?
Form, ja, natürlich, Bau und Harmonik und diese Dinge. Die Themenbildung natürlich, die Kunst der Durchführung und das alles. Ja, also insofern schon Schönberg-Schule. Schönberg hatte ja auch andere Interessen hinter der Struktur, das habe ich aus Erfahrung gelernt. Er interessierte sich auch für die geistigen Hintergründe der Musik, aber das kam bei Swarovski nicht.
Also das stand ein bisschen nebeneinander, seine weit gefächerten Interessen und die Musik selber?
Ja, das war merkwürdig. Die Interessen waren sehr, also vom Geistigen in der Musik war eigentlich nicht die Rede.
Waren Sie auch bei Ratz?
Nein, war ich nicht.
Und hat Swarovski auch nichts von Ratz erwähnt?
Doch, von Ratz war Anerkennendes ab und zu mal gesagt.
Es wird ja erzählt, dass er viele seiner Schüler zu Ratz geschickt habe, geradezu.
Sowohl Hans Swarovski als auch Erwin Ratz haben jeweils gegen Ende ihrer Laufbahn das Gefühl, in Wien nicht die gebührende Anerkennung zu finden. Am 24. September 1967 schreibt Erwin Ratz an den Präsidenten der Akademie für Musik und Darstellende Kunst, Hans Sittner.
Sehr verehrter Herr Präsident, da ich nicht annehmen kann, dass Ihnen die Nichternennung meines Lehrauftrags zur Kenntnis gebracht wurde, bitte ich Sie, wegen der außerordentlichen Härte, die eine Entlassung im jetzigen Zeitpunkt für mich bedeuten würde, zu veranlassen, dass mein Lehrauftrag wenigstens für dieses Schuljahr 67-68 erneuert werde. Denn ich kann es einfach nicht glauben, dass Sie mich, der auf so große Lehrerfolge in den letzten 22 Jahren hinweisen kann, gerade im Jubiläumsjahr der Akademie aus dem Lehrkörper der Akademie entfernen wollten. Als Begründung meines Ansuchens erlaube ich mir folgende Punkte anzuführen. Erstens, ich bin der einzige Schüler Arnold Schönbergs an der Akademie. Professor Jelinek war nie Schüler Arnold Schönbergs und hat sich auch nie mit funktioneller Formenlehre befasst, die zwar von Schönberg begründet, aber nie veröffentlicht wurde. Das einzige Lehrbuch der funktionellen Formenlehre ist mein Buch, Einführung in die Formenlehre. Zweitens, die Akademie für Musik in Wien ist die einzige Anstalt der Welt, an der dieses für das Verständnis und die Interpretation der klassischen Meisterwerke grundlegende Fach unterrichtet wird. Viele heute berühmte Künstler und Professoren der Akademie waren meine Schüler und können bezeugen, was sie meinem Unterricht verdanken.
Erwin Ratz verblieb an der Akademie bzw. der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Hans Swarovski wendet sich am 19. Juni 1974 erbost an die Abteilungsleitung.
Gereizt. Durch die derzeit durchgeführte voreilige Zeitungskampagne, in der mein Name herabgesetzt wurde, ohne dass ich selbst dazu den mindesten Anlass gehabt hätte, habe ich mich zu einer Formalbeleidigung hinreißen lassen, die ich bedauere und für die ich mich in aller Form vor dem Kollegium entschuldige. Es geht bei dieser Kampagne um den lächerlichen, nicht von mir geprägten Ausdruck Swarovski-Schüler, der durch mein langes und, wie ich glaube, sehr segenreiches und unserer Schule Ansehen eintragendes Wirken
zu einer Art Marke geworden war. Solange ich nicht emeritiert war, habe ich mir diese Benennung gefallen lassen. Von dem Moment meiner Emeritierung aber habe ich jeden erfolgreichen Studierenden als einen Schüler der Kapellmeisterklasse der Hochschule bezeichnet. Ja, ich habe Journalisten, soweit ich sie in einem unserer Konzerte traf, beschworen, von den Studierenden immer nur in der oben bezeichneten Form zu sprechen. Ich habe auch nie meinen Namen auf ein Plakat von Produktionen meiner Schüler gesetzt, wie es andere Kollegen mehr oder minder buchstabengroß zu tun pflegen. Dass es immer wieder Swarovski-Schüler gab, ist nicht meine Schuld. Dagegen hat mein von mir sich fälschlich konkurrenziert fühlender Kollege kräftig dafür gesorgt, dass es Österreicher Schüler gebe. Ich gebe zu, dass es nicht nach meinem Geschmack war, als ich erfuhr, dass ein Schüler, der einen dritten Wettbewerbspreis errang, in der Zeitung als Österreicher Schüler bezeichnet wurde. Auf meinen Anruf hin, ob denn diese Dinge wirklich gesagt wurden, antwortete mir der Redakteur, dass mein Kollege dreimal angerufen habe, um ihn zur Veröffentlichung der erwähnten Ausdrücke zu bewegen. Ich erfuhr auch, dass mein Kollege dem betreffenden Schüler unentgeltlich Privatstunden gegeben habe, mit der Auflage, er müsse sich Österreicher Schüler nennen. Nun wusste ich aber, dass dieser Student als gewünschten Lehrer meinen Namen eingetragen hatte und wusste auch, dass er so wie alle anderen Studenten einen Brief unterschrieben hatte, in welchem die gesamte Klasse im vorigen Schuljahr das Verlangen aussprach, die alleinige Leitung der Klasse weiterhin mir anzuvertrauen. Ich darf ohne Eitelkeit behaupten, dass ich der Kapellmeisterklasse der Hochschule ihr ganz eigenes Gepräge gegeben habe und dass die Klasse meinen Namen führen könnte, so wie das Schauspielseminar, Reinhardt-Seminar heißt, einfach weil die besonderen Richtlinien für einen weltweit geschätzten Unterricht in ihm von Max Reinhardt geschaffen wurden. Als Schönberg Wien verließ und seine dableibenden Schüler auf Berg und Webern aufteilte, versammelten die beiden unvergleichlichen Lehrer uns alle, um einen gemeinsamen Gang zu Schönberg zu tun, dem sie für die Überweisung dankten, indem sie ihn baten, seine ausdrückliche Einwilligung zu geben, dass wir uns weiterhin Schönberg-Schüler nennen dürften. An Ähnliches denke ich natürlich nicht. Hierzu ist der Niveauunterschied zwischen mir und dem genannten Meister zu groß. Aber von da bis zur absichtlichen Verleugnung ist doch ein weiter Weg. Ich bin bald 75 Jahre alt und habe mir meinen Abgang von der Akademie feierlicher vorgestellt und ein wenig Dank erwartet.
Die Kapellmeisterklasse wurde nicht in Swarovski-Klasse umbenannt. In seinem Nachruf würdigt Direktor Georg Pirkmeier allerdings die Errungenschaften der Swarovski-Schule.
Die Leitparole dieser Swarovski-Schule hieß, aufs Kürzeste zusammengefasst, der Interpret, also auch der Dirigent, hat in erster Linie Diener am Werk und nichts als das zu sein, ein wissender und gewissenhaft einfühlsamer und erst in zweiter Linie zum Beispiel Diener an der eigenen Karriere. Wissen, Gewissen, Demut war die lebenslange Lehre Hans Swarovskis, die er der jungen Musikgeneration aller Welt einpflanzt, wofür er aus seinem universellen Fachwissen ebenso wie durch eigenes Vorbild und überzeugend ausstrahlendes Bekennertum das nötige Rüstzeug unermüdlich bereitstellte.
Schönberg und seine Schüler prägten viele Generationen von Musikerinnen und Musikern. So trug unter anderem Theodor W. Adorno, er war ein Schönberg-Schüler zweiter Generation und hatte Unterricht bei Alban Berg, maßgeblich zur Verbreitung der Schönbergschen Geisteshaltung in geisteswissenschaftlichen Kreisen bei. Die seriellen Komponisten Luigi Nono, Pierre Boulez und Karl-Heinz Stockhausen sahen sich als Erben Weberns und huldigten ihn in beinahe religiöser Verehrung. Am wesentlichsten haben aber wohl Erwin Ratz und Hans Swarovski zur Verbreitung beigeholfen. Bedenkt man, wie viele Studierende bei ihnen Unterricht in Formenlehre und Dirigieren hatten. Die Liste der Swarovski-Schülerinnen und Schüler, die auf der Website der Swarovski-Gesellschaft geführt wird, ist nicht nur eine klingende, sondern vor allem eine ausgesprochen umfangreiche.
Georg Baracani,
Alfred Brandstätter,
Placido Domingo,
Alfons
Zdenek Bielek,
Justo
Karl Österreicher,
Gabriel
Holand Zollmann,
Alexander Dimitriev,
Hugo Winterhalder,
Gordon Dragovic,
Arthur Fagen,
Gerhard Wild,
Dimitri Kitajenko,
Wilfried Wendhausen, Gabriel,
José Lucas Gantos,
Maria Gruszczynska,
Julio Malaval,
Klaus Volk,
Alvaro Martínez,
Fritz Vögelin,
Ralf Hoschfeld,
José
Rambaldi,
Thomas Hirsch,
Andor Kischeli, Eva Michałczyk, Bolesław Motika, Norbert Pawlicki.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.